Two Persians in a Pot. Was bedeutet es eigentlich, persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht's in diesem Podcast. Um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal Manishkarini.
Salam und herzlich willkommen zu der 6. Folge von Two Persians in a Pot. Ich bin Nahal.
Und ich bin Yassi. Hallo.
Heute sprechen wir über ein sehr interessantes Thema, wie ich finde. Es geht um das Frauenbild oder die Frauenrolle im Iran.
Und ich muss zuallererst mal ein Shoutout tätigen. Sagt man Shoutout tätigen? Hört sich so deutsch an. Ich muss jemanden shoutouten, so sagt man es, glaube ich, locker flockig. Und zwar meine beste Freundin Steffi. Die hat mir nämlich vor ein paar Wochen schon gesagt, sie fände es richtig interessant, mal über die Frauenrolle im Iran zu hören etwas und darüber mehr zu erfahren, weil ich glaube, Nahal, und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich mit Menschen so über den Iran spreche, dann wissen die eigentlich nur über Frauen im Iran, dass sie halt Kopftuch tragen müssen, sich irgendwie verschleiern, in Anführungszeichen, müssen. Viele denken sogar so, das ist so mit so einem, so ein Ganzkörperschleier, ne, wo nur die Augen irgendwie zu sehen sind. Die Frauen im Iran sind sehr, sehr viel mehr, obviously, als nur das. Und in dieser Folge geht's auch um sehr, sehr viel mehr als nur das Kopftuch, was man vielleicht jetzt so von außen kennt, sondern es geht um die Rolle der Frau in der Ehe, es geht um Bildung und natürlich aber auch um die Differenzen, die es zwischen Männern und Frauen gibt und die unterschiedlichen Gesetze.
Ja, und ich glaube auch ein sehr interessantes Thema. Dürfen Frauen im Iran oder inwiefern dürfen Frauen im Iran studieren? Was für Jobs dürfen sie annehmen etc.? Ne? Über das alles werden wir sprechen. Und wir haben heute noch einen Gastbeitrag, worüber ich mich sehr freue, weil meine sehr, sehr, sehr gute Freundin, und ich nenne sie immer Cousine, ist sie aber eigentlich gar nicht, Yasamin, sie heißt auch Yasamin, ja.
Oh mein Gott.
Sie wird uns heute erzählen, was sie denn im Iran erlebt hat, als sie im Urlaub da war und ihr Kopftuch angeblich nicht richtig gesessen hat.
Oh, spannend. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ein altes persisches Sprichwort bzw. Zitat gefunden, was ich sehr, sehr interessant fand und wo viele sagen, das trifft auf die Frauenbewegung im Iran zu, denn die gibt es schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und zwar heißt es, Rechte werden nicht gewährt, man muss sie sich erkämpfen. Gut, das muss man vielleicht erstmal sacken lassen und ein, zwei Mal drüber nachdenken. Aber es ist grundsätzlich so, dass es vor allen Dingen, wenn man es jetzt im Vergleich zu westlichen Ländern betrachtet, natürlich einen Unterschied gibt zu den Frauen, die im Iran leben und den Frauen, die zum Beispiel hier im Westen leben. Denn in fast allen Bereichen ist es so, dass Frauen systematisch weniger Rechte und Möglichkeiten haben als Männer. Das liegt einfach daran, dass der Iran eine islamische Republik ist seit 1979, seit der Revolution, über die wir ja schon in den letzten Folgen auch ein paar Mal gesprochen haben, wird das Land ausschließlich von Männern geführt. Und das ist auch kein Zufall, denn es gilt ja im Iran das islamische Recht, die sogenannte Scharia. Und da ist tatsächlich qua Gesetz kategorisch eine Gleichberechtigung ausgeschlossen. Also all solche Themen, über die wir uns auch im Westen unterhalten, wie gibt es oder muss es eine Frauenquote geben? Werden Frauen und Männer gleich bezahlt und so weiter? Das spielt da einfach alles überhaupt keine Rolle, weil es einfach kategorisch so ist, dass einfach im Gesetz steht, dass Frauen und Männer nicht gleichberechtigt sind.
Ja, und das ist heutzutage natürlich aufgrund des islamischen Regimes so. Aber früher mit dem Schah war das natürlich auch noch mal ganz anders, sage ich jetzt mal. Weil da konnten Frauen, und das können Yassi und ich von unseren Familien, Omas, Tanten etc. bestätigen, was wir so für Geschichten gehört haben, da konnten Frauen ganz normal schwimmen gehen, mit den Männern zusammen in Bikini, am Strand liegen, alles anziehen, was sie wollten. Da gab es keine Kopftücher, gar nichts. Eigentlich war der Iran wie ein europäisches Land. Und ja, das ist halt heutzutage anders. Und was ich auch sehr krass fand, diese Gleichberechtigung, die ausgeschlossen wird, die kategorisch oder systematisch ausgeschlossen wird, gilt sowohl für die Gleichberechtigung von Mann und Frau, aber auch für die Gleichberechtigung von Muslimen, Nicht-Muslimen und Religionslosen. Also das ist eine Sache nicht nur ne, zwischen Mann und Frau, sondern auch wirklich religiös verankert.
Ja, ja, denn das ist halt die Islamische Republik.
Richtig.
Ist halt gegründet auf islamischem und dementsprechend halt religiösem Recht.
Und deswegen, eine Side Note, und deswegen ist es auch egal, wenn wir jetzt als Touristinnen in den Iran gehen würden, müssen wir uns natürlich trotzdem an das Recht und an die Gesetze da halten. Ne? Also egal, ob jetzt auch eine blonde Frau, eine deutsche blonde Frau dahin fliegt, sie muss trotzdem auch sich an die Gesetze halten und Kopftuch etc. tragen.
Ja, das ist voll krass, dass du das sagst, weil mir fällt gerade ein, dass mich früher voll viele gefragt haben, so, ja, musst du denn dann auch irgendwie Kopftuch tragen? Hä, das ist ja voll krass. Und ich so, ja, muss man. Oder muss ich. Und ja, ich weiß noch, dass es damals natürlich, ne, als ich das letzte Mal da war, ich glaube mal 12 oder 13, ist jetzt schon ein bisschen her, aber ich glaube, das war dann damals so das erste Mal, wo ich wirklich Kopftuch tragen musste, dass das schon natürlich irgendwie ein, ja, was sehr, sehr anderes ist, sagen wir mal so. Aber du hast ja schon gerade angesprochen, wie es früher war. Und das finde ich immer so krass, wenn ich so alte Familienalben durchschaue, ne, mit so schön ausgedruckten Fotos noch, auch voll viel schwarz-weiß. Wenn ich dann so Bilder sehe von meiner Mama oder meinen Tanten oder was weiß ich, weiter entfernt Verwandten, Frauen irgendwie am Strand und dann tragen die alle Bikini oder Badeanzug oder so und du denkst dir so, hä, wie ist denn das möglich, ne? Und dann, ja, wenn man die Frauen so sprechen hört, dann wird ganz schnell klar, dass vor der Revolution 1979 einfach vieles ganz anders war. Also, dass die Frauen arbeiten konnten, schminken konnten, sich kleiden eigentlich konnten, wie sie wollten. Und trotzdem muss man sagen, gibt es sowas wie so eine Frauenbewegung und dass Frauen sich für ihre Rechte einsetzen, schon viele, viele Jahre vor der Islamischen Revolution. Also schon vor, also schon in der Zeit vom ehemaligen Schah, ne? Also den es gab, bevor die Revolution da war oder gekommen ist und dessen Vater war ja auch der Schah und so weiter. Also es geht Generationen zurück. Side Fact dazu, seit 1963 gibt es schon das aktive und passive Frauenwahlrecht. Und das wurde tatsächlich vom letzten Schah eingeführt, also Reza Shah Pahlavi. Und das gilt auch tatsächlich bis heute.
Ja, und seit der Revolution 1979 ist ja einiges anders, kann man so sagen. Und besonders, oder ich glaube wahrscheinlich für viele Europäerinnen interessant, die Verschleierungspflicht. Die wurde dann nach der Revolution nicht direkt eingeführt, sondern ein paar Jahre später, 83 war das. Und seitdem, genau, ist quasi im Iran ein Kopftuchzwang. Aber nicht nur das, sondern es geht auch darum oder es wird auch vorgeschrieben, dass Frauen sich nicht in zu engen Klamotten zeigen, keinen Ausschnitt zeigen. Ja, man muss nicht nur Kopftuch tragen, sondern auch so einen Mantel, das dann quasi dein Po bedeckt, so eine Jacke halt einfach. Und gerade in großen Städten, wie zum Beispiel in Teheran, sind halt viele junge Frauen, viele Studentinnen, die da halt ja keine Lust drauf haben und sich dagegen wehren und dann die Kopftücher zu locker lassen, sodass irgendwie die Haare rausgucken und ne, einfach so ein bisschen rebellisch unterwegs sind. Und da kommt dann wieder, und das hatten wir letzte Woche angesprochen, die Sittenpolizei ins Spiel, weil die achten natürlich immer drauf, dass sich Mann und Frau an die Gesetze halten und dann Frauen besonders oder bei Frauen achten sie dann besonders darauf. Und so kommen wir dann nämlich auch schon zum Gastbeitrag von meiner Freundin Yas. Und ich freue mich sehr, dass sie uns das erzählt hat, weil es ist eine Story, die sie selbst erlebt hat. Sie war vor einigen Jahren im Urlaub mit ihrer Mama in Teheran, in der Hauptstadt Irans. Und da hatte sie auch zum ersten Mal dann quasi mit der Sittenpolizei zu tun. Aber was ihr da genau passiert ist, Yas, erzählt es uns am besten selbst.
Und zwar war ich vor 8 oder 9 Jahren zusammen mit meiner Mama im Iran und wir waren im Einkaufszentrum am ersten Tag natürlich mit meiner Tante. Und als wir fertig waren und im Parkhaus Richtung Auto gelaufen sind, hat sich plötzlich eine Dame vor mich gestellt und mir den Weg versperrt. Sie meinte in einer extrem abwertenden Art und Weise, schau mal an, wie du rumläufst, schämst du dich nicht. Ich habe es überhaupt nicht nachvollziehen können, weil ich hatte Sneaker, eine lockere Jeans, einen Mantel, der meine Ellenbogen bedeckte. Der Mantel ging mir auch fast bis zu den Knien und ein streng gebundenes Kopftuch auf. Deswegen, ich habe es überhaupt nicht nachvollziehen können, was da falsch war oder wofür ich mich schämen sollte. Erst dann ist mir aufgefallen, dass es sich dabei um die Sittenpolizei handelte, weil die Dame selbst trug keine Marke oder Uniform, aber hinter ihr standen 4 bis 5 uniformierte Männer und der berühmte Sittenpolizeibus, in dem Personen halt mitgenommen werden, die sich nicht an die Regeln halten. In dem Moment kamen meine Mama und meine Tante dazu und haben direkt angefangen zu diskutieren und gefragt, warum ich jetzt angehalten werde. Die Polizistin hat dann ganz klar gemacht, dass es darum ging, dass man die Form meiner Knie durch die Hose, durch meine Jeans erkennen könnte. Und das wäre respektlos und nicht konform. Meine Tante hat es dann halt wirklich versucht und hat halt gesagt, dass ich eine Touristin bin, dass ich Deutsche bin, dass ich nur für 3 Wochen im Iran bin und es nicht wusste, es war keine böse Absicht. Und da hat die Dame uns ganz klar gemacht, dass es vollkommen egal ist, wo ich geboren wurde, wo ich aufgewachsen bin und wo ich lebe. Solange ich im Iran bin, habe ich mich an deren Regeln zu halten und respektvoll zu sein. Nach wirklich nochmal langer Diskussion hat dann die Dame gesagt, okay, sie lässt mich gehen. Aber möchte halt stattdessen meine Mutter mitnehmen, weil in deren Augen ist meine Mutter auch nicht viel besser rumgelaufen, wie sie es gesagt hatte. Ich war komplett panisch. Meine Tante hat mir dann ihren Autoschlüssel in die Hand gedrückt und hat nur gesagt, dass meine Mutter nicht einfach weglaufen sollen, also zum Richtung Auto. Wir sind dann wirklich tatsächlich zum Auto gerannt und meine Tante hat sie dann abgewimmelt, die Polizisten. Sie kam dann ganz genervt schon zu uns, meine Tante, und für sie war es halt nichts Neues. Also sie kennt das, sie wohnt da, sie wurde mit sowas schon konfrontiert, aber ich noch nicht. Also ich war extrem panisch, ich wusste nicht, was passiert mit mir, wo werde ich hingebracht. Ich kann auch die persische Sprache nicht lesen, das heißt, man hätte mir irgendwas vorlegen können, ich hätte es überhaupt nicht verstanden. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich am ersten Tag direkt mit sowas konfrontiert werde und direkt Probleme mit der Behörde bekomme. Aber ist zum Glück alles gut gegangen. Jetzt weiß ich es auf jeden Fall fürs nächste Mal.
Wahnsinn, wenn man sich das anhört.
Ja, oder?
Ich kann mir das gar nicht vorstellen, was dann in einem vorgeht. Vor allen Dingen, wenn du, also sie ist ja, glaube ich, hier aufgewachsen,
genau,
oder?
Genau.
Also in Deutschland aufgewachsen. Und hat ja auch erzählt, irgendwie, du verstehst zwar die Sprache, aber du kannst nicht lesen, was irgendwo steht. Ne, du bist ja auch total, also
hilflos.
Du weißt ja überhaupt nicht, hilflos, ja, genau. In dieser Millionenstadt Teheran, ja. Also es ist unglaublich. Allein wenn ich mir so denke, wenn ich jetzt einfach in Teheran irgendwo stehen würde, wäre man schon fast überfordert, weil es einfach so krass laut ist und überall Autos irgendwie auf einer 3-spurigen Autobahn fahren, irgendwie 6 Autos nebeneinander und dann noch irgendwie so ein Roller dazwischen durch. Und dann kommst du in so eine Situation, wo du ja einfach auch nicht mit rechnest, ne? Und sie ist ja ganz anders groß geworden und kann das ja wahrscheinlich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Also Wahnsinn, Wahnsinn die Geschichte.
Aber was mir gerade für eine Story einfällt, weil ich hatte es ja eben auch schon kurz angesprochen, in den großen Städten ist es natürlich nochmal anders, ne? Aber als ich das letzte Mal im Iran war, da war ich ungefähr 10 oder 11 Und das ist, war gerade so die Grenze, wo ich dann hätte vielleicht Kopftuch tragen müssen oder halt in ländlicheren Gegenden nicht. Und als wir in Teheran waren, weiß ich, musste ich draußen auf der Straße immer ein Kopftuch tragen. Und dann haben wir aber noch quasi Urlaub gemacht, sind nochmal weggeflogen auf eine Insel, auf eine sehr, sehr, sehr schöne Insel namens Kish. Mhm. Und da haben dann meine Eltern gesagt, ach nee, hier brauchst du kein Kopftuch zu tragen. Echt? Ja, da war alles ein bisschen lockerer. Und ich meine, ich war 10, ich habe das eh alles nicht so kapiert. Ja. Aber da am Meer musste ich dann plötzlich kein Kopftuch mehr tragen. Auch im Hotel nicht und ne draußen. Aha. Gut, am Strand durfte ich dann trotzdem nicht mit meinem Papa irgendwie baden gehen. Also ich musste dann irgendwie so ein T-Shirt über mein Bikini anhaben, oh, das dann bloß stimmt. Gar keine Körperteile sieht. Aber ich musste da kein Kopftuch tragen. Krass, ne?
Ja, krass, weil... Also als ich das letzte Mal da war, und das war ja wie gesagt, ich glaube, ich war in der 6. Klasse, 6. oder 7. Mhm. Also was ist man da, 12, 13? Da musste ich auf jeden Fall ein Kopftuch tragen. Aber wir waren auch nur in Teheran. Wobei man natürlich sagen muss, ne, klar, es gibt Unterschied zwischen ländlicheren Gegenden und einer Großstadt wie Teheran.
Ja.
Aber man kann es auch eigentlich genau andersrum argumentieren, als wie du es jetzt erzählt hast. Denn in Teheran ist das Leben natürlich, glaube ich, schon viel westlicher auch als in teilweise anderen Städten, die irgendwie nur eine Stunde entfernt sind, wo die Leute sehr, sehr viel religiöser noch sind und sehr, sehr viel mehr darauf achten, ne, dass du diese Sitten und dieses, mit einem Kopftuch, ja, dein Haupt zu bekleiden, dass du das einhältst. Ich glaube, es ist jetzt nicht so kleineres Dorf, okay, go for it. Aber ja, vielleicht an so Küstenstädten und so ist es vielleicht anders. Was mir gerade eingefallen ist, als ich diese Geschichte gehört habe, ist ein Interview, das ich gelesen habe von Deutschlandfunk Kultur. Die haben mit einer Frau im Iran gesprochen, die tatsächlich in den letzten Jahren sich oft gegen die sogenannte Sittenpolizei gewehrt hat, auch mal ihr Kopftuch ausgezogen hat. Ich meine, solche Berichte liest man ja immer mal wieder. Dass Frauen sich wehren gegen diese gesetzlich nicht vorhandene Gleichberechtigung und dass sie sich verschleiern müssen in dem Sinne. Und diese Frau hat aber darüber gesprochen, wie es für sie ist, das zu machen, also sich quasi zu wehren, in Anführungszeichen. Aber trotzdem, naja, die in Anführungszeichen Gefahr auch, die damit einhergeht, ne? Weil das, was deiner Freundin Jos passiert ist, kann natürlich auch anders ablaufen. Ich meine, bei ihr ist jetzt Gott sei Dank nichts passiert, aber... Diese Frau hat im Interview mit Deutschlandfunk Kultur Folgendes gesagt und ich zitiere jetzt.
Yeah.
Meine Freundin wurde auf der Straße aufgegriffen. 6 Monate wusste niemand, wo sie ist. Als sie entlassen wurde, litt sie unter Depressionen. Die Entlassenen erzählten, dass sie im Gefängnis solche Sachen mit Frauen gemacht haben, dass man darüber nicht mal sprechen kann. Egal zu welchen Therapeuten man danach geht, wird man bis zum Ende des Lebens nie wie vorher. Diese Geschehnisse und Erinnerungen nisten sich im Gedächtnis ein. Ich war auch mental darauf vorbereitet, dass sie mich verhaften werden. Ich glaube, das muss man erstmal sacken lassen. Aber ja, das sind so Sachen, glaube ich, die man auch beachten muss im Iran. Aber weißt du, woran ich gerade eben gedacht habe, als wir über unsere Zeit im Iran gesprochen haben? Ich meine, du warst 10. Oder 11. Ich war, keine Ahnung, 11 oder 12. Da ist mir eingefallen, wenn wir über das Thema Ehe sprechen und eigentlich den Grund so für diese Verschleierung ja auch, dass tatsächlich das Mindestalter für Hochzeiten im Iran bei Frauen bei 13 Jahren liegt. Und früher waren es 9 Jahre.
Ja. Meine Oma hat mir erzählt, dass sie mit 10 geheiratet hat.
Mit 10.
Krass, ne?
Wahnsinn.
Ja, und dann hat sie mit 13 ihr erstes Kind bekommen.
Ja, das kann man sich jetzt aus unserer Sicht, aus unserer westlichen Sicht irgendwie erstmal schwer vorstellen. Aber es ist eigentlich, glaube ich, tatsächlich so, dass wegen dieser Ehefähigkeit ab quasi 9 Jahren, du eigentlich auch so ab 9, aber spätestens halt 13 Jahren tatsächlich ein Kopftuch tragen muss.
Ja, aber da fängt ja der Körper auch an, sich zu entwickeln und ne, Brüste vielleicht und so ein bisschen fraulicher alles. Und deswegen müssen dann kleine Mädels auch in der Schule quasi junge Frauen, junge Mädchen Kopftücher tragen. Und was mir auch eingefallen ist, apropos in der Schule, im Iran sind ja auch die Klassen getrennt, ne? Mädchen- und Jungsschulen gibt es, da ist es auch der Unterschied. An der Uni sind sie dann alle wieder gleich zusammen, aber in der Schule sind sie getrennt.
Und deswegen ist ja die Uni auch der Dating-Hotspot, wie ihr...
Ja, haben wir doch letzte Woche gelernt. Nein, haben wir
vorletzte Woche gelernt, Liebe Leute.
Wir haben schon so viele Folgen.
Ich hoffe, ihr wisst besser Bescheid über unsere Folgen. Aber...
Aber weißt du, Yassi, du hast gerade kurz das Thema Ehe angesprochen. Was ich unvorstellbar für mich finde, ja, in der, oder die muslimische Ehe, für die muslimische Ehe ist es erlaubt, dass ein Mann mehrere Frauen, nämlich bis zu 4, hat, aber eine Frau nur einen Ehemann haben darf.
Also einseitige Polygamie.
Ja.
Okay. Was so ein bisschen damit einspielt oder auch dazugehört zu dieser muslimischen Ehe, was ich herausgefunden habe, was ich tatsächlich auch noch nicht so wusste, also das mit der Polygamie wusste ich. Mhm. Ich glaube, beim Dating haben wir auch schon mal darüber gesprochen, bei der Folge, die du anscheinend vergessen hast, Nahal.
Ich könnte sie niemals vergessen.
Folge 4 übrigens. Es lohnt sich reinzuhören. Bei der muslimischen Ehe hat tatsächlich die Vormundschaft der Ehemann. Und vorher ist es so, dass du als Frau nicht dein eigener, also nicht dein eigener Vormund bist, sondern dein Vater. Oder wenn dein Vater nicht mehr da ist, dein Großvater oder
Bruder.
Onkel die Vormundschaft für dich hat. Also auch unvorstellbar für westlich geprägte Menschen, aber es ist halt eben so. Heißt aber nicht, glaube ich, und so, da wirst du mir mit Sicherheit zustimmen, dass das auch heute noch immer noch so ausgelebt wird. Also, dass jede Ehe, sag ich jetzt mal, geprägt ist davon, dass der Ehemann alles vorgibt.
Nein, das ist, also bestimmt in sehr konservativen Ehen ist das vielleicht so, wir wissen es nicht. Aber was ich zum Beispiel gelesen hatte und dann stand aber auch in dem Bericht wirklich dabei, dass es jetzt nicht gang und gäbe ist. Mhm. Rein gesetzlich ist es so, dass zum Beispiel, wenn die Frau alleine ins Ausland reisen will, sie die Zustimmung ihres Ehemannes braucht. Also, wenn ich das jetzt meiner Mutter sagen würde, die würde sagen, hä, um Gottes Willen, haben wir im Leben noch nicht gehört oder mitbekommen. Das ist natürlich nicht in allen Ehen so, das kann man ja gar nicht pauschalisieren. Aber ich wette mit dir, es gibt hier und da natürlich sehr, sehr konservative Männer oder Ehen, die dann doch so sind.
Ja, ich meine, das gibt es natürlich auch im Christentum, ehrlicherweise, oder in anderen Religionen, dass je nachdem, wie konservativ oder wie streng, muss man natürlich sagen, die ausgelebt werden, da sich an bestimmte Regeln gehalten wird. Was ich aber auch interessant fand, wo wir jetzt gerade übers Christentum sprechen, da ist ja eine Scheidung eigentlich nicht nur nicht gern gesehen, sondern gilt auch als ich weiß nicht, kann man sagen, verboten, beziehungsweise...
Bis dass der Tod uns scheidet,
sage ich dazu nur. Bis dass der Tod uns scheidet, Baby. Im Iran, beziehungsweise laut der Scharia, darf man sich aber scheiden lassen. Der Mann darf sich übrigens jederzeit scheiden lassen, die Frau prinzipiell auch, aber sie muss dann, sag ich jetzt mal, einen Beleg dafür bringen, also warum sie sich scheiden lassen möchte und so weiter. Also sie ist... Sie hat die Pflicht, das Ganze zu belegen, was der Mann jetzt prinzipiell nicht muss.
Also wenn ich mir das jetzt so anhöre oder was wir uns auch so durchgelesen haben, dann klingt das alles erstmal ja sehr anders oder sehr neu für uns hier in Deutschland.
Absolut.
Wie ist das aber? Also ich kenne das zum Beispiel so von meiner Familie. Da ist Mama, Mutter, Oma, Tante, alle sind so heilig und die Queens, sage ich jetzt mal, die Oberbitches, Bosses. Pasta der Familie, ja? Also, was gibt es denn da? Gibt es da auch irgendwie so, liest man da auch ein bisschen was?
Ah ja, wir kommen endlich zum positiveren Part. Gott sei Dank. Nein, also es gibt natürlich auch diese andere Seite. Deswegen haben wir ja am Anfang gesagt, so, klar, viele haben irgendwie diesen Blick auf den Iran und denken so, wow, das ist alles so anders, ne? Und sehen erstmal nur dieses Kopftuch und so weiter. Aber darunter und hinter verschlossenen Türen ist das Bild der Frauen tatsächlich oft ein ganz anderes. Nämlich, dass die Frau die Person in der Familie ist, und ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, Nahal, die alles einfach zusammenhält. Das heißt, egal welche Gesetze vielleicht außerhalb gelten oder inwiefern es natürlich eine Ungleichberechtigung gibt im Iran, habe ich das Gefühl, subjektives Gefühl auch, dass die Frauen trotzdem unabdingbar sind, dass ohne die Frauen nichts laufen würde. Es gibt sogar Berichte, dass zum Beispiel von den Führern quasi dieser Islamischen Republik bei jeder Wahl irgendwie darauf geachtet wird, dass irgendwas zur Gleichberechtigung versprochen wird, dass Frauenrechte angesprochen werden, um halt die Frauen zu motivieren, wählen zu gehen, weil die so die Treiber der Gesellschaft sind. Dass das dann nicht wahrgemacht wird, ist eine andere Sache. Aber ich finde, das spricht schon dafür, dass halt eigentlich alle wissen, dass ohne die Frauen einfach nichts laufen würde. Die kochen.
Also ich sag nur so, Mama ist Queen.
Mama ist Queen, Grandma ist Queen, Tanten sind Queens. Und es geht dabei nicht nur um so Sachen wie ja kochen und Haushalt schmeißen, sondern einfach the mastermind of everything zu sein. Also wirklich den Überblick über alles zu haben. Und ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich mich in unserem Umfeld so umschaue, dann bestätigt sich das einfach nur, dass ohne die Frauen im Iran nichts laufen würde.
Aber das ist ein gutes Stichwort eigentlich, weil ohne die Frauen würde nicht nur in den Familien nichts laufen, sondern, Facts, here we are again, wir haben ja schon gesagt, dass im Iran Frauen natürlich auch studieren dürfen und die Unis sind auch gemischt, also Mann und Frau studieren zusammen.
Dating-Hotspot.
Und Frauen,
Dating-Hotspot.
Dating-Hotspot, Folge 4. Und Frauen dürfen auch wirklich alle Studienfächer studieren oder belegen, die Männer auch dürfen. Also da gibt es auch keine Unterschiede. Und jetzt, was ich mega gut finde, 2/3 aller Studierenden im Land sind weiblich und 1/3 haben alle einen Doktortitel.
Oh
yeah. Also das sind dann Doktorandinnen. Cool, ne? Ich find's super.
Ja, und man muss auch dazu sagen, also bei mir ist es zumindest so in der Familie und auch im Umfeld, dass auch sehr, sehr darauf geachtet wird, was die Frauen studieren und dass die gebildet sind und dass die einen akademischen Bildungsgrad auch haben und ob sie jetzt Doktorinnen werden oder nicht, ne, dass sie studieren. Woran das jetzt liegt, es könnte an Prestigedenken liegen, Folge 5. Ja. Nein, ich mach Spaß, aber ich glaube, dass das einfach heutzutage ein immer, immer wichtigerer Punkt ist, dass Frauen auch gebildet sind. Ob sie danach, sage ich jetzt mal, heiraten und das in Anführungszeichen klassische Bild einer Frau in einer islamischen Republik nachgehen, das ist das ist nochmal was anderes, ne? Das gibt es natürlich auch. Aber dass Frauen gebildet sind, wird im Iran immer wichtiger. So bekomme ich das mit.
Aber weißt du, da muss ich auch dran denken, was meine Oma mir immer erzählt von früher. Weil früher war das wirklich nicht so, dass man gesagt hat, dass der Papa, der Oberhaupt der Familie, gesagt hat, komm, Kind, Mädchen, geh studieren. Das war früher nicht so. Meine Oma wurde mit 13, oder was habe ich gesagt vorhin? 10?
10.
13. 10 verheiratet und durfte dann noch nicht mal die Schule beenden. Dann war sie fertig und war dann Ehefrau und Hausfrau und musste dann ein Baby nach dem anderen bekommen.
Wie viele Kinder hat sie?
Und 5, aber es waren mal 6. Also das erste Baby, ganz klein, ist damals gestorben, leider. Aber genau, sie hat jetzt 5 Kinder und das heißt, ein Baby
Nach dem anderen.
Ständig, jedes Jahr kam ein Baby, ja. Und sie durfte die Schule nicht fertig machen, sie durfte nicht studieren. Und sie sagt heute immer zu mir, Nahol, ich wünschte, ich hätte studiert. Also mega gut, dass du deinen Bachelor gemacht hast, dass du deinen Master gemacht hast. Das konnte ich damals nicht. Und dementsprechend hat sie auch halt nie gearbeitet, weil sie war immer nur Mama und Hausfrau. Mhm.
Ich glaube aber, das ist ja nicht nur im Iran ein Problem gewesen vor so vielen Jahrzehnten. Nee, das war ja früher
überall so.
Leider in vielen anderen Ländern, dass es sich aber tatsächlich ja nicht so extrem geändert und weiterentwickelt hat, das ist natürlich jetzt eine Besonderheit des Irans, wenn man es jetzt mal vergleicht mit den westlichen, mit den westlichen Ländern.
Okay.
Eine Sache aber, und das, da geht mein kleines Fußballherz auf. Ich wusste gar nicht, wusstest du, dass ich Fußball mag?
Ja, wusste ich.
Okay. Ich war ja schon mehrfach im Stadion.
Du magst auch Tennis.
Ich mag auch Tennis. Ich liebe Rafael Nadal. aber ich war ja schon mehrfach im Stadion, nicht nur beim ersten FC Kölle, sondern auch Dortmund. Das war toll. Mhm. Und tatsächlich ist es Frauen im Iran verboten worden, über 40 Jahre lang ins Stadion zu gehen. Mit der Begründung, Nahal, und da kommen nämlich die leicht bekleideten Männer ins Spiel, literally ins Spiel.
Die wir leben.
dass es einfach eine Sünde gewesen wäre, wenn Frauen Männern, die ja so leicht bekleidet sind beim Fußball, zugucken. Und dagegen wurde sich natürlich auch aufgelehnt, vor allen Dingen in den letzten Jahren. Und tatsächlich ab dem 10. Oktober 2019, also jetzt seit knapp 3 Jahren, dürfen Frauen wieder beim Fußball im Stadion zugucken und dürfen auch Fußball feiern. Und das finde ich super.
Aber ich glaube, das ist doch generell jetzt nicht nur bei Fußball, sondern auch in vielen Sportarten der Fall, ne? Also auch, ich überlege gerade, bei den Olympischen Spielen war das nämlich auch so, bis vor 2, 3 Jahren durften keine Frauen für iranische Teams quasi antreten und seit wirklich genau diesen 2019 war das, meine ich, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, waren dann plötzlich auch wieder Frauen zugelassen und das war voll der Hit und es wurde groß gefeiert und natürlich super gut für die Frauen dort, ne?
Absolut. Zwar einfach immer noch mit so Sportkappe beim Schwimmen zum Beispiel oder langer Kleidung, ne? Also die haben jetzt nicht so normale Badeanzüge oder sowas an, wie vielleicht aus Frauen aus Australien, die Schwimmerinnen sind. Aber sie dürfen mindestens teilnehmen und auch die Berichte, die man so sieht, es bewegt sich natürlich was. Im Vergleich zum Westen ist es immer noch sehr, sehr anders. Aber man hat zumindest das Gefühl, das ist jetzt mein subjektives Gefühl, dass sich ein bisschen was bewegt und das freut mich natürlich.
Ja, das stimmt uns positiv und ich finde, mit so einem positiven Gefühl können wir jetzt auch die Folge beenden.
Yes.
Das war Folge 7, oder Jessi, bin ich schon wieder falsch?
Du bist schon wieder falsch.
Hä? Nein.
Es ist literally Folge 6.
Ach so, ich war gedanklich schon einen Schritt weiter, weil wir haben nämlich eine Bitte oder einen Aufruf. Folge 7.
Warte, ihr glaubt nicht, wie sie so geguckt hat, so richtig affektiert, so von wegen so, es ist natürlich Folge 7.
Okay, also pass auf, Nahal war natürlich wie immer schon einen Schritt weiter im Kopf. Nein, das war Folge 6. Aber wir haben eine Bitte oder eine... Jetzt hör auf, mich auszulachen, Gassi.
I'm okay. Ich muss weitermachen. Sorry.
Und Jassi, wie geht's in Folge 7 weiter?
In Folge 7... Ja, weiß ich noch gar nicht, wie es weitergeht, aber das wollen wir gerne herausfinden, denn wir haben uns überlegt, der Sommer steht ja vor der Tür, beziehungsweise ist schon fast da. Auch Nahal und ich müssen eine kleine Sommerpause machen im August. Das heißt, in 2 Wochen kommt schon die letzte Folge vor unserer Sommerpause. Und wir würden gerne euch die Chance geben, uns Fragen zu stellen. Irgendwas, was euch persönlich interessiert, vielleicht über uns, weil wir jetzt wirklich oft gehört haben, dass die Folgen immer besser sind, wenn wir viel Persönliches erzählen.
Ja, und die Folge war jetzt leider gar nicht persönlich, weil wir ja eben nicht im Iran leben und ja, wir ein ganz anderes Frauenbild haben.
Absolut.
Und deshalb würden wir jetzt gerne mal wieder mehr über uns reden, weil das lieben wir ja auch. Du. Also falls ihr Fragen habt oder Themen habt, die euch interessieren über uns, die ihr unbedingt wissen wollt, dann fragt uns auf Instagram oder per E-Mail, denn wir haben auch eine E-Mail-Adresse. Mhm. Die benutzt nur keiner.
Tja. Also slidet doch mal gerne in die DMs oder in die Mail rein. Alles, was ihr wissen wollt, in Bezug auf diesen Podcast natürlich, highly professional.
Nein, auch privates. Come on.
Ja.
Ja, private stuff. I want to know everything.
Mhm, mal sehen, ob du dann wieder was Neues über mich erfährst oder andersrum. Ja, stellt uns gerne eure Fragen und dann machen wir so eine kleine Q&A-Session, wie so die gedankliche letzte Stunde in der Schule, wenn man einfach nur noch mal so einen Film guckt.
Vor den Sommerferien.
Genau, vor den Sommerferien und eigentlich nur noch so darauf wartet. Es ist 12.45 Uhr, gleich klingelt's und dann raus. Ja.
Wir freuen uns auf eure Fragen und sagen hiermit Tschüss, Adios und Chodafes.
Und dafür ist meine Lieben, habt eine ganz schöne Woche und wir hören uns in 2 Wochen nochmal. Ich freue mich schon.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.